Heute sprechen wir über ein Thema, das oft vergessen wird, obwohl es eigentlich ziemlich präsent ist. Die Seele. Wie finde ich psychologische Hilfe, wenn ich mit einer seltenen Erkrankung lebe?
Selten gehört.
Ein Podcast über seltene Erkrankungen und was sonst noch dazu gehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selten gehört. Heute schauen wir uns das Thema an, Therapie bei seltenen Erkrankungen. Wie finde ich Hilfe für die Psyche? Oft steht bei seltenen Erkrankungen das Körperliche im Fokus. Symptome, Medikamente und Therapien. Aber was ist mit dem, was man nicht sieht? Dem, was in uns passiert? Heute geht es um psychische Belastung und darum, wie und wo man Hilfe finden kann.
Ganz genau. Und heute sind wir tatsächlich auch nur zu zweit hier vor den Mikros, weil Angie heute nicht vor Ort ist und deswegen durch schlechtes WLAN keine Verbindung zu uns kriegt. Aber das schaffen wir trotzdem, was, Markus?
Genau. Und trotzdem erstmal Grüße.
Grüße. Genau. Und trotzdem starten wir heute mit diesem obligatorischen, Markus, wie geht's uns eigentlich heute? Wenn du auf einer Skala von, sagen wir, 1 bis ich google schon wieder meine Symptome bewerten müsstest, wie geht's dir?
Ich frage ChatGPT und lache über die Antwort.
Das ist eine gute Antwort. Da würde ich mich anschließen. Ja, aber man kann auch mal offen und ehrlich sagen, manchmal geht's einem nicht gut und wir beide kennen das ja auch. Und deswegen, ja, und das ist eben nicht nur körperlich und deswegen sprechen wir heute über, ja, diese wichtigen Themen, wie finde ich Hilfe, wenn die Seele Hilfe braucht und was dazu eigentlich so dazugehört. Wollen wir mal in den Inhalt gehen, Markus?
Genau, das probieren wir jetzt einfach mal.
Genau. Okay.
Dann lege ich einfach gleich mal los.
Ja, bitte.
Bei seltenen Erkrankungen, beziehungsweise bei Erkrankungen im Allgemeinen, die ein bisschen länger dauern, gibt es eine hohe psychische Belastung. Die gehört oft einfach dazu. Zum Beispiel das Gefühl von Kontrollverlust. Das ist oft einfach, ja, du denkst, du hättest alles unter Kontrolle und zack, ja, nichts mehr. Dazu kommen dann auch noch Zukunftsängste. Weil wenn man schon keine Kontrolle mehr hat, wie will man sich dann irgendwie auch noch in die Zukunft durchhangeln? Ist natürlich auch ein Problem bei körperlichen Einschränkungen, die Isolation. Du kommst nicht raus, deine Freunde und Freundinnen haben irgendwie anderes vor oder du fühlst dich isoliert, weil du nicht mit auf ein Konzert gehen kannst, weil du es einfach nicht schaffst. Oder einfach das fehlende Verständnis im Umfeld, so dieses, ach, bildest du dir jetzt bloß ein. Ja, und das sind eben diese ganzen körperlichen Einschränkungen, die einem dann psychische Probleme oder zumindest eine starke psychische Erschöpfung geben können. Und das Ganze spiegelt sich dann auch wieder andersrum. Wenn ich starke Probleme habe, empfinde ich meine körperlichen, wenn meine Psyche starke Probleme hat, empfinde ich meine körperlichen Probleme auch entsprechend stärker. Das ist dann wie so eine Art kleiner Teufelskreis.
Naja, wir sagen manchmal, dass Körper und Seele wie ein altes Ehepaar sind. Geht's dem einen schlecht, geht's auch dem anderen nicht gut. Genau, ja. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
Die Anpassung nach Diagnosen zum Beispiel.
Ah, die Anpassung nach, ja genau. Die Anpassungsstörung, du meinst also diese typischen psychischen Themen, die damit einhergehen. Die Anpassungsstörungen, Angststörungen, Depressionen, du hast Erschöpfungssyndrome schon erwähnt. Traumata sind auch ein wichtiges Thema, die durch medizinische Eingriffe zum Beispiel stattfinden. Also wer kennt das nicht, die ganzen Operationen vielleicht, die man über sich ergehen muss. Oder ja, Diagnostik und so weiter. Und man kriegt ja nicht immer gute Nachrichten.
Die hauen manchmal ganz schön rein.
Definitiv. Und ja, das führt ja dann eben auch, ne, zu Isolation, fehlendes Verständnis im Umfeld. Und das kann schon reinkicken. Also ich kenne das gut. Ich habe oftmals, Markus, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl, ich darf nicht klagen, weil es gibt ja Schlimmeres. Oder ich habe auch manchmal das Gefühl, ich darf nicht klagen, weil wenn ich schwach bin, dann kann ja mein Umfeld nicht schwach sein. Und ich muss ja mein Umfeld stärken, damit es denen gut geht, damit es mir dann am Ende wieder gut geht. Ich weiß nicht, kennst du das?
Ja, das kenne ich auch. Auch ein bisschen so aus dem raus, ich will jetzt den anderen mit meinen Problemen nicht zur Last fallen. Wenn ich jetzt da dann irgendwie völlig fertig rumhänge, dann ist das so eine Mischung aus, was ist denn mit dir wieder los? Teilweise vielleicht auch überfürsorglich. Und dann andersrum wieder so ein bisschen, jetzt hab dich nicht so. Ja. Du kommst doch sonst ganz gut zurecht. Was ist denn jetzt auf einmal schon wieder los?
Ja, genau. Ganz schrecklich, weil oftmals werden ja psychische Belastungen auch als Schwäche empfunden. Und deswegen spricht man auch nicht darüber, weil man ja nicht schwach sein will. Aber, und das ist ja die Krux, psychische Belastungen, die sieht man ja nicht. Deswegen muss man sie ja erklären. Und man muss sagen, dass man sie hat und so weiter. Ich meine, ich muss mir keinen Rollstuhl anschaffen, weil ich habe einen, ich sitze den ganzen Tag drin. Aber sagen wir mal, wenn wir uns ein Bein brechen, dann sieht man das.
Wollte ich auch gerade sagen.
Dann sieht man das ja. Also jemand, der mir mit Krücken entgegenkommt, weil er sich das Bein gebrochen hat, ja, der muss mir nicht erklären, dass es gerade schwerfällt zu laufen, Treppen zu steigen und so weiter und so fort. Aber das ist eben bei den seelischen Belastungen nicht der Fall und die muss ich halt erklären und das kostet ja auch wieder Kraft.
Und dir bleibt dann dabei auch nur die Hoffnung, dass dein Gegenüber das auch mit Verständnis aufnimmt und nicht dann, dass du dann irgendwie Ziel von irgendwelchen Witzen bist.
Ja, genau. So dieses, und zwar aus verschiedenen Richtungen witzige Bemerkungen, um Abstand in das Thema reinzubringen, weil man sich selbst quasi damit überfordert fühlt. Weil viele von uns sind ja nun mal keine psychologisch ausgebildeten Menschen, so wie ich glücklicherweise. Und wir können dem anderen ja gar nicht therapeutisch helfen. Das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Wir können für den anderen da sein. Aber das ist eben manchmal diese Diskrepanz, ne? Ich möchte dir helfen, ich weiß nicht wie. Also habe ich einen Clown gefressen, damit es drüber lachen kann und damit wieder einen Abstand reinzubringen.
Genau. Ja, aber es gibt ja Stellen, bei denen man sich Hilfe holen kann, ganz ohne, dass die einen Clown gefrühstückt haben. Ja,
auf jeden Fall. Aber die hat ja auch nicht gleich jeder auf dem Schirm. Insofern, ne? Also, aber wir können ja mal ein paar aufzählen, welche Hilfen es denn konkret gibt. Und als erstes bei der psychischen Belastung ist natürlich die Psychotherapie eine konkrete Hilfestellung. Das kann eben eine Verhaltenstherapie sein oder eine tiefenpsychologische Therapie oder eine systemische. Für jede psychische Belastung gibt es eine andere Art von therapeutischem Ansatz. Ich habe meine Psychotherapeutin damals über die Psychotherapeutensuche gefunden. Das kann man zum Beispiel bei der Kassenärztlichen Vereinigung tun unter www.kv.de oder es gibt Seiten wie therapie.de. Genau. Markus, was gibt's noch?
Also ich habe natürlich die Möglichkeit, sowas als Einzeltherapie zu machen, wenn ich sage, ich will mich da jetzt erstmal mit mir beschäftigen oder so. Oder ich kann das Ganze auch als Gruppentherapie machen. Das heißt also, sollte ich jetzt mehr der Typ Mensch sein, der sagt, ich will mal wissen, wie andere das machen, dann ist vielleicht eine Gruppentherapie ganz sinnvoll und andere sagen sich, möchte jetzt nicht unbedingt, dass andere das mitkriegen, dann ist natürlich die Einzeltherapie immer eine Möglichkeit.
Na, auf jeden Fall. Eine Alternative zur Gruppentherapie im Sinne einer Psychotherapie wären ja auch zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe. Gibt ja auch Selbsthilfegruppen, die in den Bereichen quasi spezialisiert sind. Gegen Sucht, gegen Depressionen, gegen alle möglichen oder für alle möglichen Anliegen gibt es ja sämtliche Gruppen, in denen man sich sozusagen Erfahrungen austauschen kann.
In vielen Städten zum Beispiel gibt es auch sozialpsychiatrische Dienste.
Das stimmt.
Zu denen ist es relativ einfach hinzugehen. Und meistens ist es auch so, dass man sich da jetzt nicht irgendwie Gedanken machen muss, wie hoch kann ich mir das überhaupt leisten oder so, sondern ich kann da einfach hingehen und mir Hilfe suchen. Und wenn ich das zum Beispiel frühzeitig mache, kriege ich da vielleicht Tipps und Tricks, wie ich mir selber helfen kann, dass ich das schon früh abfangen kann, bevor es zu großen Problemen kommt. Und wenn nicht, dann habe ich zumindest mal diesen kleinen Schritt gemacht. Ich habe mal angefangen. Das ist, glaube ich, immer das Schwerste zu sagen. Wie fange ich an?
Na, auf jeden Fall. Das kostet ja auch Überwindung. Bevor ich anfangen kann, muss ich ja auch erst einmal wissen und mir gegenüber auch ehrlich sein und mir sagen, okay, ich brauche Hilfe. Dieser Schritt muss natürlich gegeben sein. Und dann sind diese sozialpsychiatrischen Dienste ziemlich niedrigschwellig und leicht sozusagen zugänglich. Man kann dort anrufen, man kann dort Termine machen. Und ja, wenn ihr zu so einem sozialpsychiatrischen Dienst mal gehen wollt, dann könnt ihr das auch einfach googeln, sozialpsychiatrischer Dienst und dann eure Stadt und euren Landkreis oder so. Und in der Regel gibt es das in vielen Städten. Manchmal sind sie beim Landkreis angesiedelt, sodass das für den Landkreis weit gilt, aber genau.
Eine Stelle, die man da zum Beispiel auch relativ selten auf dem Schirm hat, hat die Abkürzung EUTB. Da habe ich auch schon immer wieder mal einen Flyer dafür in die Hand bekommen. Das ist die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Die können zum Beispiel an Fachstellen vermitteln oder auch ein bisschen Orientierung für Kostenübernahmen und sowas geben. In meinem Fall wäre es zum Beispiel darum gegangen, einfach mal an einem Nachmittag jemanden zu haben, mit dem ich reden kann. Also ja. Solche Dinge machen die.
Ja, genau. Das Schöne bei der EUTB ist einfach, dass sie unabhängig sind und eben auch kostenfrei. Und so, dass man da einfach den Zugang hat. Und die EUTBs müssen in der Regel barrierefrei sein, weil sie ja Menschen mit seltenen Erkrankungen beratend zur Seite stehen. Aber Markus, ich glaube, wir haben auf unserem Plan auch noch mal eine Folge, wo wir nur über die EUTB sprechen wollen. Und ich glaube, dazu laden wir auch eine EUTB-Beraterin ein, die uns ein bisschen erklärt, was ihr Job ist.
Ja, das wird dann wesentlich informativer, als wie wenn ich jetzt die Broschüre rauskram und dann einfach mal vorlese. Nee, das lassen wir uns von der Expertin selber erklären.
Genau, also wer sozusagen ein bisschen Geduld hat, der wird irgendwann die Folge EUTB von uns bekommen und kann sich da eben nochmal informieren, was die eigentlich so genau machen. Ja, und dann, Markus, das ist interessant und das wissen viele vielleicht gar nicht, dass es auch Online-Angebote gibt und ich meine damit jetzt nicht ChatGPT oder künstliche Intelligenz, weil...
Die sind in dem Fall definitiv zu meiden. Da steckt kein Wissen drin, sondern nur Statistik.
Genau.
Die weiß nichts, die redet nur.
Die redet nur und wer eine KI bedient, der muss die wirklich gut und klug bedienen, dann kommt er auch ans Ziel, aber das ist in der Regel, wenn man zum Beispiel depressiv ist, schwer hinzukriegen, eigentlich gar nicht. Von daher...
Bitte vermeiden.
Vermeidet das bitte. Aber es gibt Apps und zwar gibt es die teilweise auch auf Rezept. Das heißt, die Krankenkassen bezahlen die, wenn die kostenpflichtig sind. Und da gibt es zum Beispiel die Self-Happy oder die Hello Better App, aber auch noch ganz viele andere. Ich kenne mich auf dem Bereich jetzt nicht so ganz gut aus, aber da könnt ihr zum Beispiel eure Krankenkassen mal fragen, was die im Portfolio haben und was die empfehlen. Weil oftmals kann auch so eine App im ersten Schritt durchaus hilfreich sein.
Ist es auf alle Fälle ein Versuch wert?
Es ist auf jeden Fall besser, als nichts zu tun. Und zumindest, um mit sich selbst in den Kontakt zu treten und ja, in dem Fall einfach mal ja nicht mit jemandem reden können, aber doch irgendwie in eine Interaktion zu kommen. Das bringt mich jetzt aber auch zu dem Punkt, dass es oftmals natürlich Barrieren gibt, die man überwinden muss, bevor man eben Zugang zu bestimmten Sachen hat. Und das ist zum Beispiel bei den Online-Apps oder den EUTB-Stellen und auch bei den sozialpsychiatrischen Diensten in der Regel weniger der Fall, weil das einfach niedrigschwelliger ist. Aber Barrieren sind vor allem bei der Psychotherapie und der Suche nach passendem, geschulten Personal für Psychotherapie eben dann doch gegeben. Und das sind unter anderem eben die langen Wartezeiten. Das dauert heute echt lange, bis man Zugang zu so einer Therapie oder auch zu einer Reha bekommt. Ich habe, glaube ich, damals 4 bis 6 Monate, ich weiß es nicht mehr genau, gewartet, bevor ich dann eine Therapeutin gefunden habe.
Also ich habe auch im Februar eine Therapie angefragt. Ich warte bis heute noch auf den Anruf, dass es losgeht.
Ja, und wir nehmen auf im Juni, ne? Also das ist nicht ohne. Und Markus, ich weiß nicht, ob du da auch Glück hattest, aber manchmal findet man eben auch zu jemandem, der sozusagen nicht genau zu mir passt. Das kann auch eine Barriere sein. Wobei, mein Vater ist selbst auch im psychotherapeutischen Gefilden unterwegs als Arzt. Und der sagt immer, eigentlich gibt es das nicht oder sollte es das nicht geben, dass sozusagen ein Psychotherapeut uns sagt, nee, das passt nicht oder so. Sondern in der Regel sollte jemand, der psychologisch fundiert ausgebildet ist, mit jedem arbeiten können. Natürlich gibt es Spezialisierungen auf Trauma, auf Verhalten und die diversen anderen Themen, aber trotzdem sollte jeder erstmal mit jedem gut arbeiten können. So sagt zumindest mein Vater immer. Und ich glaube, das passt eigentlich. Das sollte so stimmen.
Ja, okay. Manchmal gibt es natürlich das Problem, dass die Persönlichkeiten nicht zusammenpassen.
Ja, das stimmt.
Das ist dann allerdings nicht das Fachliche. Und da ist es eben auch wichtig, man kann ja immer diese Erstsitzungen machen und da mal sich ein bisschen beschnuppern. Und da kriegt man dann schon ganz gut raus, ob man mit der Therapeutin oder dem Therapeuten arbeiten will oder ob da vielleicht irgendwelche Hemmnisse sind.
Auf jeden Fall. Ja, was noch eine Barriere? Ich glaube, das, was viele von uns im Kopf haben, weil wir sprechen ja heute von über und mit Menschen mit seltenen Erkrankungen, dass wir oftmals im Kopf diese Frustration haben, niemand kennt ja meine Erkrankung. Das heißt, ich muss mich ja wieder erklären. Ich weiß nicht, kennst du das, Markus? Sagst du das auch manchmal so, dieses Gefühl, MPS kennt ja niemand?
Ja, weniger bei den Fachärzten, denen sage ich dann einfach, ja, wo sie Infos finden oder so, dann ist das nicht mehr so das Thema. Oder ich drücke ihnen in meinem Fall von der MPS-Gesellschaft die Krankheitsbeschreibung in die Hand, dann sind die im Normalfall glücklich. Bei mir ist es in den meisten Fällen, wenn ich dann irgendwo unterwegs bin und dann Leute irgendwie komisch gucken, fragen oder sonst was. Wenn sie fragen, ist es mir sogar noch lieber als komisch gucken.
Ja, aber bezogen auf Therapeuten möchte ich euch zumindest hier mal eine Erleichterung geben. Das ist nämlich so, dass die Grunderkrankung, die wir oder ein jeder von uns vielleicht hat, gar nicht so wichtig ist, weil die TherapeutInnen müssen nicht meine Grunderkrankung kennen, sondern sie müssen mich ernst nehmen, mir zuhören und im Idealfall meine psychische Diagnose kennen. Weil das ist das, warum ich da hingehe. Die sollen mich ja nicht heilen, weil ich im Rollstuhl bin, sondern sie sollen mir helfen, weil mein Kopf nicht mehr so klar ist, wie ich den gerne hätte. Und ich glaube, bei Rollstuhlfahrern ist es vielleicht noch einfacher erklärt, nämlich das wird auch ein Therapeut, eine Therapeutin sozusagen aus dem reinen Menschenverstand her wissen, dass es für mich schwierig ist, Treppen zu laufen. Und für einen Blinden, dass der eben nicht sieht. So, aber das ist ja nicht das, weswegen wir hingehen, sondern ja wegen des schwarzen Lochs in unserem Kopf. Klar geht das einher mit dem, was die Behinderung vielleicht mit sich bringt, aber darüber kann man ja sprechen. Und ein guter Therapeut stellt die richtigen Fragen.
Auch wenn es weh tut.
Auch wenn es weh tut. Das darf es dann in der Therapie aber auch, weil dann kratzt dieser Therapeut oder diese Therapeutin an der richtigen Stelle und an dem Punkt angekommen, bitte keinen Rückzieher machen, sondern Mut haben und weiter. Aber, und das greife ich jetzt nochmal auf, Markus, du hast gerade gesagt, du nimmst Material mit, ne? Wenn du auf ÄrztInnen, auf TherapeutInnen triffst. Und genau, das ist immer ein guter Tipp, nämlich Begleitmaterial mitbringen für das Spezielle von mir. Dann kann sich nämlich der Therapeut, die Therapeutin damit auseinandersetzen und vielleicht noch einen anderen Zugang zu mir finden.
Dass vielleicht der therapeutische Ansatz dann auch ein bisschen angepasst wird, dass man nicht an eine Stelle anfängt zu bohren, wo man dann vielleicht viel Zeit dafür verbraucht, wo, wenn diese eine Information da gewesen wäre, der Zugang anderer gewesen wäre und man viel ja, einfacher da zumindest mal den Start hinbekommen hätte.
Genau. Und wir hatten vorhin auch schon über so ähnliche wie Ressourcen gesprochen. Ich hatte zum Beispiel die Selbsthilfegruppen erwähnt, in der wir in den Austausch gehen können. Das ist quasi wie nur eine Art erste Entlastung, die ich mir verschaffen kann. Weil das sind Gespräche mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Und das ist immer gut, mit denen auszutauschen und vielleicht zu erfahren, ich bin gar nicht alleine. Weil das ist nämlich auch das, was viele denken oder fühlen. Die fühlen sich alleine. Aber es gibt ja viele Menschen, die ähnliche Situationen vielleicht erlebt haben, sodass wir gar nicht alleine sind.
Genau. Und im Gespräch, da ist es dann, wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, auch viel leichter, da einfach mal irgendwas ja, zu erzählen, weil man genau weiß, ja, das Gegenüber hat da einen Zugang dazu, hat Ähnliches vielleicht erlebt und nimmt einen da vielleicht auch in manchen Sachen wesentlich ernster, als es Menschen tun, die jetzt in die Richtung solche Probleme noch nicht gehabt haben.
Und was da natürlich auch immer gut ist, wenn man mit guten FreundInnen darüber spricht, was man fühlt oder erlebt. Ich zum Beispiel kann, seit wir diesen Podcast machen, sobald es mir irgendwie schlecht geht, in unsere Podcast-Gruppe schreiben, hey Markus, Angie, mir geht's heute nicht gut und ich weiß, ich treffe da auf Menschen, die das verstehen und die mich supporten und mir dann auch den nötigen Rückhalt geben, damit ich quasi stabilisiert bin für den Moment. Und das ist auch etwas, was ihr machen könnt. Sprecht einfach mit euren ja, Freundschaftskreisen.
Wenn der Luke zum Beispiel sagt, ihm geht's heute nicht gut, dann verkneife ich mir sowas wie, du kannst gar nicht laufen, sondern dann nehme ich ihn auch wirklich ernst.
Ja, und im Normalfall ist dieses, du kannst gar nicht gehen, ein super Witz, den ich super aufnehme, super verstehe. Aber eben in solchen Situationen, und das ist diese Augenhöhe, die mich mit Markus und auch mit Angie verbindet, dass die genau wissen, wann ein Witz angebracht ist und wann er eben nicht sein kann, weil es ernster wird.
Genau, Augenhöhe, das ist ganz wichtig.
Und im Idealfall ist das eben in Freundschaften so. Ja, Markus, wollen wir noch ein bisschen, wir haben vorhin jetzt schon mal so 2-3 Webseiten oder Apps in die Runde geschmissen. Wir könnten das ja noch mal so ein bisschen sammeln, geordnet weitergeben. Und ich denke, wir sollten das dann auch in die Shownotes mit aufnehmen, ne?
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Weil es ist doch irgendwie einfacher, nur einen Link anzuklicken, als da jetzt aus dem Podcast raus irgendwie die Adresse rauszufummeln und dann x-mal die gleiche Stelle hören. Da ist ein einfacher Klick doch wesentlich bequemer.
Genau. Also ich würde tatsächlich mit einer Empfehlung vorher starten, bevor wir in diese Bereiche reingehen. Nämlich, wenn ihr das kennt, dass ihr depressive Stimmungen habt, dass es euch manchmal seelisch schlecht geht, dass ihr dann so ein bisschen mehr rumsitzt und keine Orientierung findet, keine gute oder so, dann legt euch doch so eine Art psychischen Erste-Hilfe-Plan zurecht. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr euch 3 Kontakte in die Favoriten legt, die ihr im Notfall anruft. Und informiert diese Kontakte auch und sagt, im Notfall rufe ich euch an. Und wenn ich dann sage, mir geht's nicht gut, dann wisst ihr vielleicht, okay, das ist jetzt ernst. Und ich brauche euch jetzt. Genau. Okay, dann gucken wir mal. Also wir hatten den Bereich Psychotherapie. Ich hatte vorhin schon gesagt, therapie.de ist eine gute Seite. Oder dieses Notfalltelefon vom ärztlichen Dienst oder ärztlicher, wie nennt sich das, ärztlicher Notdienst? Das ist die 116-117. Und der Zugang ist sowohl für gesetzlich als auch Privatversicherte gut nutzbar. Und das sind wir ja meistens alle.
Die 116-117 ist auch ein Kontakt, den man sich gut ins Telefon einspeichern kann, dass, wenn es mal schnell gehen muss, dass man da sich nicht auf seinen Kopf verlassen kann. Der ist in dem Moment dann meistens eh mit ganz anderen Dingen beschäftigt und dann kann man da dann auch schnell mal mit jemandem reden. Genau. Vielleicht hilft reden und wenn nicht, dann vermitteln die einen im Normalfall dann auch zu einer Therapeutin oder einem Therapeuten für eine Notfallgeschichte.
Ganz genau. Wie gesagt, wir schreiben euch das alles noch später in die Shownotes. Genau, wir hatten noch die EUTB angesprochen und die ist, wie gesagt, unabhängig und kostenlos. Und da könnt ihr eure EUTB-Beratungsstelle finden, indem ihr auf teilhabeberatung.de geht. Auf der Seite könnt ihr dann nach eurer Stadt suchen und zwar direkt auf der Startseite gibt es quasi einen Button Beratungsangebote und da kann man eben nach seiner Postleitzahl zum Beispiel suchen. Und da wird man auch informiert über die App Teilhabeberatung. Da sind quasi auch nochmal die ganzen Orte quasi, die Telefonnummern oder zur Verfügung gestellt. Und da kann man eben auch online quasi einen Wunschtermin vor Ort vereinbaren. Und man kann über die App dann sogar auch angerufen werden, wenn man jetzt nicht hingehen kann, dann gibt das eben per Videochat. Also diese App, ich habe sie tatsächlich auf dem Handy, kann man für den Notfall vielleicht auch einfach irgendwo schon mal abgelegt haben.
Da füllt sich doch der Werkzeugkasten schon ein bisschen. Und wie bei jedem Werkzeugkasten nicht immer, ist jedes Werkzeug passend oder nötig, aber wie heißt es so schön? Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Markus, wir hatten über Selbsthilfe gesprochen.
Genau.
Und auch das ist, wenn man sozusagen in seinen, also es gibt, glaube ich, immer so Selbsthilfe-Kontaktstellen. Meistens ist das bei mir ist es zum Beispiel bei der Caritas. Da gibt es diese Selbsthilfe-Kontaktstelle, da kann man anrufen. Wenn man aber jetzt nicht erst die Selbsthilfe-Kontaktstelle suchen will, dann kann man auch auf narcos.de suchen. Da kann man nämlich nach Themen oder Institutionen suchen und auch nach Ort, Region oder Postleitzahl. Und da findet man dann eben Selbsthilfegruppe für sein spezielles Anliegen.
Genau. Dann gibt es nochmal eine Notfallhilfe. Die Telefonseelsorge, das ist ein Service, der steht 24 Stunden jeden Tag die Woche zur Verfügung, ist anonym, also man muss da nicht seinen Namen sagen oder sonst was, sondern anrufen und in dem Moment, wo jemand abhebt, kann man im Prinzip losquasseln. Die erreicht ihr unter 0800, dreimal die 1, einmal die 0 und dann nochmal dreimal die 1. Auch in den Shownotes.
Ist aber auch eine super Sache, weil man, wie gesagt, man erreicht sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und es ist, wie gesagt, anonym. Und da kann man sich einfach mal Ängste, Sorgen von der Seele reden, ohne dass man befürchten muss, dass irgendwie was passiert. Das kann auch erstmal so die erste Hürde nehmen, dass man eben vielleicht nicht mit jemandem zuerst spricht, wo man denkt, okay, der könnte mich verurteilen oder der könnte jetzt ein anderes Bild von mir kriegen oder der könnte das belächeln, weil er das nicht als so ernst oder wichtig empfindet oder. Deswegen, da sitzen dann eben ausgebildete Seelsorgeleute, die einem zuhören und mit einem sprechen. Und das finde ich eigentlich ziemlich genial.
Ja, auf alle Fälle. Und vielleicht ist es auch manchmal ganz angenehm, mit jemandem zu reden, den man nicht kennt oder von dem man jetzt auch nicht Sorge haben muss, dass wenn einem der im Alltag über den Weg läuft, dass der dann einen erkennt oder so, sondern halt wirklich aus der Anonymität raus mit jemand Unbekannten mal reden.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich ganz gut alles umrissen, ne, Markus? Oder
ja.
Fehlt dir noch irgendetwas, was an Informationen transportiert werden sollte? Also ich meine, wir beide sind ja hier auch mal wieder Expert in der eigenen Sache und wissen, worüber wir sprechen, wenn wir von depressiven Stimmungen sprechen.
Ja, leider viel zu gut.
Viel zu gut. Nein, aber ich glaube, wir haben ein relativ gutes Bild gezeichnet und gute Angebote irgendwie zugänglich gemacht. Dann würde ich dich einfach mal fragen, was nehmen wir denn heute eigentlich mit? Was ist das Wichtigste, was du heute für dich als Fazit ziehst?
Sich Hilfe zu suchen ist ja kein Zeichen von Schwäche, sondern es erfordert ja auch extrem viel Mut und Stärke, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt Hilfe, alleine schaffe ich das nicht mehr. Dieses sich einzugestehen, ist wahnsinnig anstrengend.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mich hat mal ein Freund gefragt, ob ich Angst habe. Und ich habe auf diese Frage geantwortet, wenn ich keine Angst hätte, dann könnte ich nicht mutig sein. Also ich bin froh, dass ich diese Ängste habe, weil dann kann ich mit aus dieser Angst heraus in die Aktion kommen. Schwierig wird es halt, wenn die Angst einen lähmt. Aber nur mit dieser Angst können wir mutig sein. Und es ist, wie gesagt, ein Zeichen von Stärke, wenn man sich Hilfe sucht. Ich finde das mega gut. Und da kann man stolz auf sich sein, wenn man diesen Schritt geht. Also,
auf alle Fälle.
Was ich tatsächlich mitnehme, ist, seltene Erkrankungen betreffen nicht nur den Körper. Wir haben ja viel darüber gesprochen, dass wir eben auch aus eigener Erfahrung sprechen. Das heißt, auch bei uns fordert das oft auch unsere Seele heraus und bringt uns eben an unsere Grenzen.
Ja, und wenn wir an unseren Grenzen sind, wir müssen das ja auch nicht alleine machen. Wir haben ja Familie, Freunde und im Idealfall auch die entsprechenden Therapeutinnen und Therapeuten an der Hand. Und die gehen mit uns zusammen den Weg.
Genau.
Die geben uns dann auch wieder Kraft, wenn oder einen Stupser, wenn wir denken, es geht jetzt nicht mehr weiter.
Genau.
Aber die schubsen dich jetzt nicht vor sich her, sondern die geben dir diesen kleinen Stups, dass du wieder in deinem Tempo weitergehen kannst. Und das ist das Wichtige.
Und das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nämlich, dass es in unserem eigenen Tempo passiert. Wir sollten uns zu nichts drängen lassen. Es muss sich für uns auch gut anfühlen, das zu tun. Weil, wenn es das nicht tut, dann fühlen wir uns wieder auch schlecht. Und dann haben wir auch nichts gewonnen. Weil dann können wir gleich in der Depression bleiben. Und das wollen wir ja nicht.
Nö, nicht unbedingt.
Genau. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt.
Und dass uns zugehört habt. Dass ihr uns euer Ohr leiht.
Genau. Ja, und vielleicht habt ihr ein oder die andere ja Lust, ihre Momente mit uns zu teilen. Dann könnt ihr uns die ja auch gerne mal schreiben. Hat euch in diesen Momenten, wo ihr in diesen dunklen Räumen wart, was hat euch da geholfen, wieder rauszukommen? Schreibt uns doch mal was Motivierendes.
Jo.
Keine Ahnung, was das nächste Thema sein wird. Wir werden es herausfinden.
Es wird ein Thema sein.
Es wird ein Thema sein. Und bis dahin bleibt mutig und offen und wir freuen euch, freuen uns. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Und bis dahin passt auf euch auf.
Tschüssi.
Tschüss.